Dann sage ich immer, wenn jetzt die Deiche nicht so wären, wie sie jetzt sind, dann käme zweimal am Tag das Wasser relativ nah an die Kirche ran in manchen Zeiten.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Hallo und von Herzen willkommen zu einer neuen Folge Kreuz und Klang, der Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Schön, dass du wieder da bist oder auch zum ersten Mal eingeschaltet hast. Und schön, dass du da bist, Maike. Maike von Findl ist heute unser Gast. Wir wollen sprechen über ein Thema, das ich an sie herangetragen habe, in dem sie sich aber sehr gut auskennt. Die Weihnachtsflut von 1717. Aber erstmal ein paar Worte zu dir. Liebe Maike, du bist Pastorin in der Hafenkirche in Wilhelmshaven und wenn ich das richtig abgespeichert habe, bist du dort Pastorin in Heppens. Ist das noch korrekt oder ist das seit der Fusion der Kirchengemeinden zur Hafenkirche?
Das kann man nicht mehr so richtig so sagen, genau. Ich bin seit 2016 an der Heppenser Kirche und seit Anfang dieses Jahres sind wir Hafenkirche. Das heißt, wir gehören zusammen, Christusgarnison, Lutherkirche und Heppenser Kirche. Ich wohne in Heppens neben der alten Heppenser Kirche, aber wir sind alle für alles da.
Ich habe es mir fast gedacht. Maike, jede unserer Folgen beginnt damit, dass wir unsere Gäste fragen, was machst du und erklärst mir so, dass es ein Grundschulkind verstehen kann. Also, Bühne frei für dich.
Also, ich arbeite in einer Kirchengemeinde und ich feiere da Gottesdienste mit ganz unterschiedlichen Menschen und am allerliebsten mit Kindern. Ich leite ganz verschiedene Gruppen und auch große Feriencamps und ich rede mit Menschen, die vielleicht traurig sind oder Fragen haben und Trost suchen. Und oft bete ich auch mit ihnen. Und als Pastorin ist meine Aufgabe, ja, den Glauben zu stärken und die Gemeinschaft in unserer Kirchengemeinde.
Das klingt voll schön.
Ja, deshalb mache ich das, weil das so ein schöner Beruf ist.
Als ich mich vorbereitet habe für die Folge heute, habe ich dich gegoogelt. Und ich bin dabei auf einen NWZ-Artikel mit dem schönen Titel Umzug mit Bibel und Billardtisch von 2016 gestoßen. Fand ich wirklich schöne Titel. Da wird halt über deinen Gemeindewechsel von Sande nach Heppens, richtig?
Ja, genau.
Berichtet. Und da habe ich ein paar Informationen über dich bekommen. Und jetzt kannst du gleich mal gerne sagen, wenn da was falsch war oder ergänzen. Aus diesem Artikel habe ich entnommen, dass du in Hamburg geboren bist, aber aufgewachsen in Bad Zwischenahn. Du hast in Münster, Montpellier und Hamburg studiert. Und bevor du eben in Sande und Heppens warst, warst du schon in Oldenburg-Eversten. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder.
So stimmt das alles. Genau, das hat die Autorin damals richtig alles aufgeschrieben. Genau, und das mit Bibel und Billardtisch, das war der Umzug nach Heppens. Der Billardtisch war ganz schön schwer, aber er hat wieder seinen Platz gefunden.
Und der steht auch noch bei euch.
Genau, der steht auch noch bei uns.
Und wird auch rege benutzt?
Ab und zu ist mehr so ein Party-Billardtisch. Ist jetzt nicht so unser Alltagssportgerät.
Alles klar, ich merke, du bist schon bestens vorbereitet für, wenn wir nachher fragen, was dein Partyflex ist, wenn du schon einen Party-Billardtisch im Haus
genau.
hast. Du bist Pastorin in der Hafenkirche und über die Hafenkirche weiß ich, dass es da verschiedene Hits gibt. Vielleicht habe ich auch was noch gar nicht auf dem Schirm und du kannst das ergänzen, für die du auch mitverantwortlich bist. Also die Minikirche, hast du ja schon gesagt, ist eins deiner Steckenpferde.
Genau, Minikirche, das ist unser Gottesdienst für Kinder, für die ganz Kleinen sozusagen, Kinder bis 5 Jahre ungefähr und ihre Familien und alle, die mit ihnen feiern wollen, einmal im Monat. Genau, das ist eine besonders liebgewonnene Form von Gottesdienst von mir und das mache ich aber nicht allein, das mache ich mit einem Team und gibt es jetzt schon eine ganze Weile, ist ganz schön.
Ist wahrscheinlich immer bunt und laut und wuselig?
Ja, wuselig, ja, aber nicht immer laut. Also wir haben auch durchaus ganz leise Momente. Wir haben heute Nachmittag gerade die nächste Minikirche vorbereitet und die heißt Tröstest du mich? Und ja, um solche Fragen geht es auch bei den ganz Kleinen. Wie ist das, wenn ich traurig bin? Und da wird es auch mal still in der Minikirche. Und dann singen wir wieder und klatschen und tanzen und es ist richtig toll.
Wie lange geht dann ein Gottesdienst?
Halbe Stunde. Geht nicht. Halbe Stunde feiern und dann weiter feiern im Gemeindehaus mit Saft und Kaffee und ganz vielen Spielsachen.
Das klingt super. Weitere Hits, würde ich sagen, sind eure Südstrandtaufe und Wildflecken.
Genau, Südstrandtaufe, das passt ja schon ein bisschen zum Thema. Das ist unsere positive Beziehung zum Meer so. Ganz vielen Menschen in Wilhelmshaven und drumherum ist die Nordsee einfach so vertraut, dass sie sagen, auch so ein besonderer Moment im Leben wie die Taufe, meine eigene Taufe oder die Taufe meines Kindes, die soll da stattfinden. Und deshalb feiern wir Taufe am Südstrand. Das gibt es schon über 10 Jahre jetzt und in den letzten Jahren machen wir es auch jedes Jahr. Jetzt hatten wir gerade im August wieder 49 Taufen am Südstrand oder im Wasser der Nordsee. Genau, mit allen Pastorinnen und Pastoren des Wilhelmshavener Stadtsüdens machen wir das allerdings. Das ist nicht nur Hafenkirche, sondern das ist eine Kooperation und das ist ganz schön, dass das so gewachsen ist und wir gemeinsam dieses große Tauffest dann mit vielen Ehrenamtlichen zusammen vorbereiten und feiern.
Ich kann das nochmal unterstützen. Ich war jetzt dieses und letztes Jahr auch da, also um Fotos zu machen. Und es ist echt irre. Also was ihr da für eine Riesenveranstaltung am Südstrand macht und die ganze Promenade quasi mit unterhaltet, weil die Leute ja auch das mitkriegen, auch wenn sie gar nicht
Zaungäste, haben.
Ja, genau. Also und es ist ja der Blick dann vom Wasser auf die Promenade. Es sind einfach unglaublich viele Menschen, die da zusammenkommen und Taufe feiern. Und es ist auch echt immer ein echt beeindruckendes Bild, wenn ihr dann mit Täuflingen ganz ins Meer reingeht.
Genau, das finde ich auch immer ganz besonders. Gerade die Jugendlichen oder Erwachsenen, die sich taufen lassen, die entscheiden sich ja oft dafür, dann auch unterzutauchen. Und ich finde, dieser Moment unterzugehen und dann wieder raus ans Licht, das merkt man oft so, wie die Menschen dann berührt sind. Das ist nochmal eine ganz besondere Tauferfahrung.
Ja, das glaube ich. Ja. Wildflecken, weiß ich, ist für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganz wichtig bei euch in Wilhelmshaven. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, genau. Hat mir heute gerade eine Religionslehrerin, die ich getroffen habe, erzählt in ihrem Kurs. Sagte, sie war ein Junge, es ging um Religion im Alltag. Wo begegnet euch Religion im Alltag? Und da hat er gesagt, er war mal in Wildflecken und da waren sie auf einem Berg. Und das war Religion für ihn. So, da ist ihm Glaube ganz nahe gekommen. Fand ich ganz spannend.
Voll schön.
Hat mir dann auch gesagt, wer das war. Das war ich ganz gerührt irgendwie, dass der das so in seiner Schulklasse so formulieren konnte. Wildflecken ist ein Ort in der Rhön und da fahren Wilhelmshavener Kinder und Jugendliche seit über 60 Jahren hin in Feriencamps. Das haben wir also nicht angefangen, sondern Menschen lange vor uns. Und es hat immer wieder Menschen gegeben, die das fortgeführt haben, diese Camps. Und wir fahren jetzt zuerst mit Konfis dahin, jedes Jahr in den Sommerferien, die erste Woche und die zweite Ferienwoche mit Kindern zwischen 9 und 12 Jahren. Ungefähr 100 Kinder fahren dann mit und dazu ein großes Team. Insgesamt in den beiden Camps sind über 350
wow.
Kinder und Jugendliche jedes Jahr in Wildflecken dabei, wohnen in ganz einfachen Holzhütten, Blockhütten und erleben ganz viel Gemeinschaft in einem großen Zelt zusammen und draußen, vor allem in der Natur, auf dem Berg. Ganz viel Spiel, Spaß, Abenteuer, aber auch ganz intensiv gelebter Glaube, ganz tolle Momente des Nachdenkens und des Feierns zusammen. Das ist ganz schön und prägt sehr unsere Konfizeit, aber auch die Kinder- und Jugendarbeit insgesamt. Gibt viele, die da so durchwachsen, die mit 9 das erste Mal als Kind mitfahren, dann sich für Konfi entscheiden und Teamerinnen, Teamer werden, als Jugendliche mitfahren und manche dann auch noch als Erwachsene so im Background-Team dabei sind, Technik, Material, Küche in solchen Bereichen mit anpacken. Das ist ein ganz großes gelebtes Kirche sein, so an einem anderen Ort.
Das wollte ich gerade fragen. Also wenn du mit 9 das erste Mal mitfahren kannst und dann ja auch als Teamer, Teamerin mitfahren kannst, dann habt ihr wahrscheinlich Leute, die seit 10 Jahren jedes Jahr nach Wildflecken fahren.
Genau.
Das ist ja in so prägenden Jugendjahren wahrscheinlich echt eine ganz besondere Erfahrung auch.
Ja, genau, das merkt man auch. Manche kommen schon aus Familien, sage ich mal, wo sie auch schon Kontakt mit Kirche hatten, aber ganz viele auch gar nicht, wirklich. Das ist einfach Wildflecken, so ein Begriff, der auch viel Vertrauen genießt in Wilhelmshaven, unabhängig davon, ob man jetzt sehr kirchlich verbunden ist oder nicht. Und Kinder, die da mitfahren und merken, ja, das ist für mich so ein Anknüpfungspunkt, so ein Zufluchtsort, ein Heimatort, Wildflecken, und die dann vielleicht auch neugierig werden für andere Dinge, die so passieren rund um Kirche. Und das ist ganz schön. Und viele können das auch so im Rückblick erzählen, dann Jugendliche, junge Erwachsene, was das für sie bedeutet hat, dass man ihnen da zum Beispiel was zugetraut hat, dass sie da neue Seiten an sich entdeckt haben, ausprobiert haben, wandern oder dann später mal eine Gruppe leiten oder auch Konflikte mal aushalten zusammen, beten, Party machen und still sein und so ganz viel. Das ist ganz viel Leben konzentriert. Das ist auch anstrengend.
Ja, klar, aber
ist nicht nur für uns anstrengend. Das ist oft auch für die Kinder und die Jugendlichen ganz schön anstrengend. Die sind vielleicht zu Hause auch Einzelkind oder so und sind dann plötzlich mit 6 Leuten auf so einer kleinen Hütte, muss man auch erstmal abkönnen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann machen viele ganz, ganz tolle Erfahrungen und wachsen sehr daran.
Last but not least, Go Special ist auch noch ein so ein Hit bei euch, oder?
Genau, den gibt es auch schon ganz schön lange, kann ich gar nicht genau sagen, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Go Special, besonderer Gottesdienst im Pumpwerk, Gottesdienst mal anders, so in den 2000ern entstanden und immer noch ein Renner. 2-mal im Jahr machen wir das mit einem großen Team, bewusst nicht in einer Kirche, sondern in einem Kulturzentrum, da wo also die Wilhelmshavenerinnen und Wilhelmshavener sonst auch hingehen, um Konzerte zu genießen, um zu feiern. Da sind wir auf der Bühne mit einer Band, die auch Sachen spielt, die jetzt nicht unbedingt in Kirchengesangbüchern stehen, sondern in den Charts eher oder genau zum Thema passen dann. Mit einer Theatergruppe, die dabei ist, mit einer Moderation, mit 2 Moderatorinnen, mit einem Predigtduo, immer 2 Menschen, die zusammen predigen, so im Dialog. Und die dann hinterher ins Kreuzverhör genommen werden. Da können die Besucherinnen und Besucher Fragen stellen, formulieren. Und das gibt dieser Predigt auch nochmal so eine besondere Spannung. Also das geht auch nicht alleine. Das stellt wirklich ein großes Team auch auf die Beine. Und das Pumpwerk als Kulturzentrum ist da sehr gastfreundlich für uns. Und da entsteht einfach eine besondere Gottesdienstatmosphäre, die viele anspricht, die vielleicht auch sonst nicht unbedingt einen Zugang zum traditionellen Gottesdienst so haben.
Sehr cool. Das ist natürlich nicht alles, was ihr an Angeboten habt. Wir haben jetzt auch gar nicht alles anreißen können. Ja. Aber ich glaube, wir haben ganz gut einen Eindruck bekommen, was bei euch sich so bewegt und gelebt wird. Und jetzt drehen wir die Uhren zurück.
Genau, 17, 17.
Und spulen zurück ins Jahr 1717, weil wir heute über die Weihnachtsflut von 1717 sprechen wollen. Und warum wollen wir das? Ich möchte das total gerne, weil... Letztes Jahr stand ich bei euch vor der Kirche und habe die Flutmarke an der Außenwand der Kirche gesehen. Wir hatten da einen Dreh und während der Filmer die Drohne fertig gemacht hat, bin ich bei euch in Heppens über den Friedhof gegangen und an der Kirche vorbei. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Flutmarke für mich ungefähr so brusthoch gewesen. Kommt das hin? Ja. Und ich fand das total beeindruckend zu denken, oder also sich da rein zu versetzen, dass Menschen sich an Weihnachten, an Heiligabend, sogar direkt, glaube ich, in die Kirche flüchten und da hoffen, dass das Wasser nicht höher steigt und sie da sicher sind. Und gerade an einem Tag wie Weihnachten, den wir verbinden mit Familie, mit ganz viel Wärme, mit ganz viel Schönem, fand ich in der Spannung auch einfach so krass. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass wahrscheinlich diese Flut für einen Teil der Geschichte steht, die wir als Oldenburgische Kirche haben. Und deshalb wollte ich da gerne eine Postfassfolge zu machen. Und dankenswerterweise hast du gleich zugesagt, meine Gästin heute zu sein und mit mir über diese und insgesamt über Sturmfluten auf dem Gebiet der Oldenburgischen Kirche zu sprechen.
Genau, hast du die 2. Flutmarke denn auch gesehen, die drinnen ist? Es gibt sogar 2 in unserer Kirche, genau.
Ach komm, wir sind noch reingegangen, aber das Licht war aus, habe ich wahrscheinlich nicht gut genug geguckt.
Genau, die ist so halb hinterm Altar versteckt, genau.
Die, ist die noch höher?
Na, die ist das wirkt ein bisschen anders, weil der Innenraum ja anders gelegen ist. Mhm. Und man kann auch tatsächlich nicht so genau sagen, vom Niveau der Kirche her, das hat sich verändert. Der Boden ist nicht unbedingt an der Stelle, wo er damals war. Genau, und trotzdem hat diese Markierung natürlich eine Bedeutung und ist damals gemacht worden und immer wieder also nachgezeichnet worden und dann irgendwann in den Stein graviert worden. So, ne? Aber drinnen und draußen ist das zu sehen. Das wirkt drinnen ein bisschen anders, ein bisschen niedriger wirkt es.
Okay, bevor ich dich jetzt gleich frage, mir das der Reihe nach zu erzählen, bedeutet das, dass in der Kirche das Wasser auch stand? Oder?
Davon ist auszugehen, dass es auch in die Kirche reingelaufen ist, genau. Okay. Dass die Leute tatsächlich im Wasser auch gestanden haben.
So, jetzt aber der Reihe nach.
Ja, jetzt aber der Reihe nach.
Weihnachten 1717. Was ist passiert? Warum ist diese Weihnachtsflut von 1717 so in der Erinnerung der Menschen noch präsent heute?
Genau, also an der Nordsee gibt es ja immer wieder Sturmfluten, wie in allen Küstengebieten. Und da gibt es ja auch prägende Daten, auch vor 1717, die auch festgehalten werden im Stadtgebiet durch verschiedene Flutmarken und so weiter. Aber diese Weihnachtsflut 1717, das muss ein besonders fürchterlicher Sturm gewesen sein. Und zwar nicht nur bei uns, sondern da war die ganze Nordseeküste betroffen, von den Niederlanden bis nach Dänemark hoch. Und es gibt an vielen Orten so Berichte. Das Gebiet des heutigen Wilhelmshaven war aber besonders stark tatsächlich betroffen. Das war wohl, ist wohl hervorzuheben. Die Stadt gab es ja damals noch nicht. Wilhelmshaven ist ja viel jünger, aber es gab eben dieses kleine Fischerdorf Happens und die Happenser Kirche gab es auch. Und deshalb ist das eben so ein auch besonderer Gedenkort für diesen Sturm. Und das war so, das wird auch in so Chronikberichten beschrieben, dass an diesem Heiligabend so der Sturm einfach tobte und so orkanartige Böen schon tobten. Und der hatte sich dann wohl so ein bisschen gelegt und die Leute sind dann auch ins Bett gegangen an diesem Heiligabend. Aber der sprang dann an Weihnachten um in Richtung Nordwest. Das heißt, der drückt dann ja noch mehr in den Jadebusen rein. Vorher war das wohl nicht so deutlich, dass der so heftig drückte. Und das Wasser drückte immer mehr auf die Küste. Und die Deiche waren ja damals einfach noch überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was da heute steht, sondern wesentlich kleiner und schwächer. Und die haben dann in der Nacht vom 24. auf den 25. irgendwann nicht mehr standgehalten. Und man geht so davon aus, dass es so ungefähr gegen 4 Uhr da zum Deichbruch gekommen ist. Sicherlich nicht überall an der gleichen, zur gleichen Zeit, aber so diese Zeit wird erwähnt, sodass das Wasser dann ins Land hineinfloss. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Leute einfach in den Betten lagen und davon erwischt worden sind. Es gab ja keine Wettervorhersage. Sicher hatte man Erfahrungswerte und es gab jedes Jahr Sturmfluten, aber nicht in dieser Massivität. Und genau, die Leute sind ins Bett gegangen und sind von dem Wasser zum großen Teil wahrscheinlich wach geworden. Und dann
das dann schon bei ihnen im Haus stand.
Genau.
Das heißt, diese Vorstellung, die ich vor meinem inneren Auge gesehen habe, Heiligabend, die Menschen sind in der Kirche und draußen tobt das Wasser, die ist gar nicht so realistisch gewesen, weil die Flut kam mitten in der Nacht.
Die kam mitten in der Nacht.
Okay.
Genau, das ist erst mitten in der Nacht passiert. Die werden, die Heiligabend dann vielleicht im Gottesdienst waren oder so, die werden alle wieder zu Hause gewesen sein. Und es haben sich dann Leute in die Kirche hinein gerettet, die das konnten, die das erreichen konnten. Das war der höchste Punkt da auf der Kirchwurt, auf dem sogenannten Heppenser Berg. Aber genau, und die haben dann da ausgeharrt und das war tatsächlich der Zufluchtsort, wo man Rettung finden konnte. Ansonsten sind sehr viele umgekommen. Das sind 128 Menschen, die in den Heppenser Kirchbüchern verzeichnet sind. Das war ein Drittel der Bevölkerung, das ums Leben gekommen ist. Und die Flut war mit dieser einen Nacht nicht vorbei. Der Sturm hat auch am ersten Weihnachtstag noch weiter getobt und ist dann so nach und nach abgeebbt. Genau, man muss sich das so vorstellen, dass die Leute dann entweder da in der Kirche ausgeharrt haben, im Wasser, im eiskalten Wasser. Kann man sich vorstellen, wie die Nordsee sich da anfühlte und das ging nur langsam zurück. Oder sie sind umhergetrieben zum Teil. Da gibt es Berichte auf Hausdächern, die sich gelöst hatten, auf Haustrümmern, in Booten, ganz notdürftig gekleidet, sicherlich da in der Nacht so das Nötigste zusammengerafft, hungrig. Genau, und dann gibt es Berichte, dass manche so auf so abgebrochene Deiche sich retten konnten, dass da noch ein bisschen Erhöhungen auch waren. Das muss ein ganz fürchterliches Bild, ganz fürchterliches Erleben gewesen sein.
Du sagst, es hat eine ganze Weile gedauert, bis das wieder zurückgegangen ist. Wie lange haben denn die Menschen da ausharren müssen? Weiß man das?
Das kann man so genau, also ich kann das nicht genau sagen, dass insgesamt hat sich das sehr lange hineingezogen, bis ins Frühjahr, sag ich mal, nicht das Ausharren, das waren dann vielleicht 2 Tage oder so. Es gibt Berichte zum Beispiel von jemandem, der auf einem Dachboden war, der musste da 3 Tage bleiben und hat nach 3 Tagen die Bodenklappe wieder aufmachen können und rauskommen. Also das wird in dem Zeitrahmen, denke ich, eher gewesen sein, dass man dann wieder raus konnte. Aber es war ja alles verwüstet. Das heißt, man konnte wieder auf den Boden. Aber der Boden war ja nicht mehr das, was er vorher war. Da war ganz viel kaputt. Da stand noch Wasser, das war alles versalzen, die Trinkwasserbrunnen waren mit Salzwasser vollgelaufen, das Vieh war tot. Also das war ja eine ganz langwierige Katastrophe einfach, die ganz viel Schaden hinterlassen hat. Also man sagt, dass bei der Weihnachtsflut in dem ganzen Gebiet an der Nordsee ungefähr 9000 Menschen ums Leben gekommen sind und viele, viele tausend Tiere. Genau, und die haben einfach ganz viel verloren. Die Wintersaat war vernichtet, das, was schon eingesät war. Und überhaupt sich wieder versorgen zu können dann in dem ja, in dem neu beginnenden Jahr, das dann ja anfing, das war sicher ein ganz, ganz großer Kampf.
Ja, das heißt, die Flut war in dem Fall nicht vorbei, weil das Wasser wieder weg war, sondern das hat sich noch eine ganze Weile gezogen, bis überhaupt irgendeine Form von Normalität wieder sich einstellen konnte.
Genau, und bis auch Hilfe kam. Also irgendwann wurde natürlich auch aus anderen Landesteilen Hilfe gebracht und geschickt und so weiter. Das war schon auch so, aber das ist ja nicht so gewesen wie heute, wo dann ein Helikopter kommt und die Leute von den Hausdächern holt, sondern dann kommt irgendwann mal ein Wagen aus Oldenburg und bringt vielleicht Hilfsgüter oder so. Aber das hat gedauert. Ich habe gelesen, dass in Süddeutschland sogar dann in der Folge Spenden gesammelt worden sind. Das heißt, es gab auch damals eine Form von Kommunikation und Aufmerksamkeit und Mitleid und so. Aber das hat alles natürlich gedauert, bis es da angekommen ist. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, ein Pastor, der hat dann in den Kirchenbüchern nach dieser Flut so seine Chronik geändert und hat nicht mehr geschrieben 1718, 1719, 1720, sondern hat geschrieben Jahr 1 nach der großen Flut, nach der großen Flut. Und das hat er nicht ein Jahr und zwei Jahre gemacht, sondern 28 Jahre lang hat er so gezählt nach dieser Flut. Und das zeigt ja, dass das eine ganze Generation, dass die geprägt worden ist von dieser Katastrophe.
Naja, ein Drittel der Dorfbevölkerung, das ist, also guck nach links, guck nach rechts, einer von euch dreien war danach nicht mehr da.
Genau, so, ne? Und durch alle Generationen von Kindern bis zu alten Leuten. Und und ich stelle mir vor allem diese Nahrungsmittelversorgung auch ganz schwer vor. Wir haben über die Obstbäume gelesen, dass die nicht richtig geblüht haben dann in dem Jahr, bis auf die Birnenbäume. Das wurde irgendwie immer so hervorgehoben, dass die so wunderbar geblüht haben wie nie zuvor. Das war so ein Hoffnungszeichen irgendwie. Aber ansonsten hat ganz vieles nicht getragen, ist nicht gewachsen und so. Wenn da einfach erstmal Salzwasser gestanden hat, dann muss ich das erst wieder reinigen. Und das war schon eine ganz schwere Zeit für diese ganze Region.
Und der Schutzort Heppenser Kirche, war das in dem Dorf Heppens der einzige Schutzort, neben eben den Deichen, auf die sich Menschen geflüchtet haben, die aber auch gebrochen waren? Oder gab es damals schon mehrere Schutzorte? Weißt du da was zu?
Also das weiß ich tatsächlich nicht genau. Das war sicherlich der wichtigste. Diese Kirche war in dem Fischerdorf Heppens einfach der entscheidende Ort. So, der ist ja auch nicht besonders hoch, ne, dieser Kirchhügel. Wir nennen den Heppenser Berg.
Norddeutsche eben manchmal Sachen Berg nennen.
Ja, 3,67 Meter die Heppenser Kirchwarft. Aber das war der höchste Ort und ja auch ein gut befestigter Ort, ne? Also die Kirche als Gebäude aus Stein. Viele Fischerhütten werden nicht aus Stein gewesen sein, sondern aus Holz und haben dem Ganzen einfach überhaupt nicht so widerstanden.
Bei so einem großen Einschnitt haben ja mit Sicherheit die Menschen daraus Konsequenzen gezogen und dann Sachen verändert. Ist darüber was bekannt, was sozusagen dann in der Folge, weiß ich nicht, Deiche verstärkt, erhöht und eventuell so Sachen, die wir eigentlich heute noch erleben, ohne das zu wissen, dass es darauf zurückgeht? Gibt es sowas?
Genau, also du hast es gerade schon gesagt, das mit den Deichen ist tatsächlich ein Thema. Der Küstenschutz hat sich verändert und davon profitieren wir bis heute. Ich habe gerade schon von diesem Mann geredet, der auf seinem Dachboden saß 3 Tage mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Das war Albert Brahms, von dem man das weiß. Der war in Sande, ein junger Mann, war 25 Jahre alt, damals 1717, und saß während der Weihnachtsflut eben da auf seinem Dachboden in der Nähe von Sande fest und hat dann mitten in dem Chaos danach seine Lebensaufgabe gefunden. Der wusste, die Deiche sind lange vernachlässigt worden. Das war so. Also es gab Deiche, aber da ist nicht so richtig investiert worden. Und der hat sich dann mit voller Kraft engagiert dafür, dass das besser wird. Hat erstmal in diesem Chaos die Aufräumarbeiten geleitet. Und die haben ihm dann sehr schnell auch offiziell Aufgaben übertragen. Der wird Deichrichter von Sande dann. Und der rechnet und zeichnet und nutzt ganz neue Methoden. Und entwickelt so die Deichbaukunst weiter und hat das erste Fachbuch auch dazu geschrieben zum Küstenschutz. Und da ist halt vieles immer noch aktuell draus, was er dann so entwickelt hat in Sachen Deichbau. Und dieses Wort, das ist ja ganz bekannt, kein Deich, kein Land, kein Leben, das ist von ihm. Und alle, die hier so in der Küstenregion sich damit auseinandersetzen, die halten immer größte Stücke auf diesen Albert Brahms. Und das ist eigentlich so eine Symbolfigur, dafür, dass aus der Weihnachtsflut gelernt worden ist, dass man die Deiche einfach in Schuss halten muss. Und das ist ja bis heute ein großes Thema.
Ist es, ja. Habe ich nachher auch noch Fragen zu. Ja. Aber erstmal wollte ich auf die Kirche auf der Wurt bzw. auf der Warft eingehen. Uns Norddeutschen ist das Wort auf jeden Fall schon mal so über den Weg gelaufen. Ich habe auch eine Vorstellung, was das ist. So. Mhm. Aber für Menschen, die das vielleicht nicht haben, was ist eine Wurt, was ist eine Warft, ist es exakt dasselbe oder nicht? Und warum haben die Menschen darauf Kirchen gebaut?
Also ich bin da nicht so im mittelhochdeutsch-friesischen, wie auch immer, plattdeutschen bewandert. Das kommt, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, aus unterschiedlichen Sprachfamilien, einfach Wurt und Warft, aber das ist letztlich das Gleiche. Das ist nämlich ein künstlich aufgeschütteter Siedlungshügel und die ersten gab es tatsächlich schon vor Christi Geburt, irgendwie so 300 vor Christus, und dann gibt es erste Berichte auch von den Römern, die diese Dinger gesehen haben und beschrieben haben, wie darauf die Menschen wohnen, die Chauken damals hier oben im Norden. Also ein künstlicher Berg, der aufgeschüttet wurde, und das war damals die einzige wirkliche Form des Hochwasserschutzes zu der Zeit. Ein Deichsystem gab es einfach noch nicht, und die Leute haben darauf einzelne Höfe errichtet, also ihr Haus oder dann auch ganze Dörfer. Und es gibt ja auch noch Wurtendörfer, wo man das sehen kann, wo das auch ganz gut erhalten ist. Und die dienten einfach dem Schutz von Menschen und Tieren bei Sturmfluten. Sonst, so sage ich mal, im sonstigen Verlauf des Jahres konnte man dann auch drumherum seine Tiere auf der Weide haben und selber sich bewegen. Aber sobald das Wasser stieg, hat man sich auf diese sozusagen künstliche Insel dann zurückgezogen.
Das muss man vielleicht nochmal richtig hervorheben, ne? So eine Sturmflut, die Weihnachtsflut war jetzt eben besonders schlimm, aber eine Sturmflut an sich war für Küstenbewohner jetzt nicht ungewöhnlich, ne? Sondern es gab wie so eine Sturmflut-Jahreszeit eigentlich,
genau,
oder?
Genau. Und dann,
oder gibt es?
Ja, gibt es immer noch, genau. Und genau, es gibt so Zeiten, wo das häufiger ist, dann gibt es ungewöhnliche Zeiten. Es gibt auch mal im Sommer eine Flut, wo so das, genau. Und wenn ich mit Jugendlichen jetzt die Kirche angucke und da hinten an der Flutmarke stehe, die du auch gesehen hast, dann gucken wir immer so ein bisschen den Berg runter da. Und dann sage ich immer, wenn jetzt die Deiche nicht so wären, wie sie jetzt sind, dann käme zweimal am Tag das Wasser relativ nah an die Kirche ran in manchen Zeiten, ne? Ja, oder auch den Berg hoch. So. Und früher war das eben wesentlich häufiger so. Mhm. Ja.
Frage, die mir jetzt einfach spontan dazu einfällt, gab es dann damals, bevor es die Deiche gab, schon einen Friedhof an der Heppenser Kirche? Hat man da schon Menschen beerdigt, wo zweimal im Jahr das Wasser auf jeden Fall kommt?
Ja, der Kirchhof, den gibt es da schon sehr lang. Genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber dass es um die Kirche einen Kirchhof gab, das war sicherlich so. Ja, genau.
Spannend.
Genau, und das war in dieser schlimmen Flut sicherlich auch ganz schrecklich, dass da eben einfach viel weggeschwemmt worden ist und so.
Mhm. Okay, eine andere Frage an das Thema. Ja. Wir kommen vom Friedhof-Thema weg.
Ja.
Ich habe zu einem ganz anderen Thema mal im Zuge meiner Arbeit in so eine Kirchenchronik, die es für die Oldenburgische Kirche gibt, reingelesen und eine alte Karte gesehen, wo in der Region um Wilhelmshaven einige Kirchen verzeichnet sind, die offensichtlich dem Meer durch Eindeichung abgetrotzt wurden. Das fand ich total spannend, weil ich es auch nicht so ganz verstehe. Weißt du da mehr zu? Kannst du mir dazu was erzählen?
Also es gibt zwei Dinge. Einmal dieses, was dem Meer abgetrotzt ist, das sind ja die Groden. Wir haben diesen Begriff des Grodens. Das hat mit dem, also das deutsche Wort sozusagen ist verwandt mit dem englischen to grow, wachsen. Das ist sozusagen wachsendes Land. In anderen Gegenden sagt man da was anderes zu. In Holland sagt man Polder. In Schleswig-Holstein sagt man der Kok, Hauke-Hain-Kok und so. Und bei uns sind das die Groden. Das ist künstlich gewonnenes Land. Und das ist einmal dadurch aufgewachsen, dass sich so Sinkstoffe aus dem Meer ablagern. Durch die Gezeiten wird das ja immer wieder rangebracht und lagert sich ab und wächst. Und das wird aber auch von den Menschen künstlich gefördert, indem sie dann irgendwann eingedeicht haben. Diese aufwachsenden Flächen, das sind dann die Innengroden, und dadurch werden die trockengelegt. Und so sind gerade in Wilhelmshaven, kann man das ziemlich gut sehen und auch an den Namen hören, Neuengroden, Altengroden, Heppensergroden und so weiter, immer wieder Gebiete dazugewonnen worden. Und da stehen jetzt Kirchen. Das ist aber eher, sind neuere, also die neuen Grodener Kirche, die alten Grodener Kirche. Okay. Oder ich habe in Sande ja in Cäcilien-Groden gewohnt. Das ist relativ neu. 1844 ist der Cäcilien-Groden durch Eindeichung trockengelegt worden. Und 1938 ist das Dorf erst besiedelt worden. Und 1959 ist dann die Kirche gebaut worden. Das sind so das, was dazu wächst.
Also wie es immer quasi gelaufen ist. Der Mensch hat sich ein Gebiet erschlossen, hat da ein paar Häuser gebaut und dann irgendwann eine Kirche dazu.
Genau, das sind so diese gewachsenen Gebiete. Es gibt aber natürlich auch Kirchen, die verloren gegangen sind. Die sieht man auch auf manchen Karten. Ich weiß nicht, wenn das alte Karten waren, dann war das eher sowas wie Arm und Bordum und Arngast.
Ja, die
Arngast
waren auch eingezeichnet.
So. Das sind die den Fluten zum Opfer gefallen sind.
Aha.
Also es gab Kirchen, die durch zum Beispiel die Antoniflut 1511 oder so, die irgendein Sedig und so weiter, die nicht mehr zu halten waren und die jetzt zum Teil auch im Gebiet waren, wo jetzt der Jadebusen ist. Also das ist sozusagen das Umgekehrte, das ist verlorenes Land.
Und jetzt nochmal eine Nerdfrage an der Stelle. Ihr habt doch in der Heppenser Kirche so ein ganz altes Taufbecken, wo nicht so ganz klar ist, wo das herkommt. Ist das auch aus so einer verloren gegangenen Kirche eventuell oder verwechsle ich jetzt Sachen komplett durcheinander?
Das ist eine gute Nerdfrage, die ich auch nicht beantworten kann. Genau, der Taufstein ist aus dem 13. Jahrhundert, unsere Kirche ist aus dem 15. Jahrhundert. Taufstein ist älter und schwer zu erkennen und wir wissen nicht, woher der kommt. Der ist ganz schön schwer, also entweder hat er einfach in einer Vorläuferkirche am gleichen Ort gestanden. Kann ja sein, dass vor der Kirche, die da jetzt steht, da ein Bau war, in dem die schon so einen tollen Taufstein hatten. Oder ist von woanders her transportiert worden. Aber da gibt es keine klare Infolage, soweit ich weiß.
Alles klar, okay. Nerdpause. Ich habe Entweder-Oder-Fragen. Du kennst sie noch nicht. Sie sind für dich eine Überraschung. Und wir legen jetzt mal direkt los. Also, das allererste. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Dazwischen. Also gerne zum Beispiel Côte d'Azur da ganz rechts, wo man dann schnell in die Alpen kann. Also nur Meer ist nichts für mich. So ein bisschen Wandern muss schon auch sein.
Alles klar. Sport gucken oder Sport machen?
Sport machen.
Orgel oder Popband?
Früher Orgel, jetzt mehr Pop. Orgel habe ich aktiv gespielt tatsächlich und mag es auch noch, aber von den Hörgewohnheiten jetzt eher Pop.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ganz klare Sache offenbar. an Baden oder an Grillen?
An Grillen.
Und last but not least, ähnlich wie die erste, wir schließen quasi einen Bogen. Taufe auf dem Berg, in Klammern Wildflecken, oder im Meer, in Klammern Südstrandtaufe.
Oh, das ist ja eine Alternative. Das ist die Entweder-Oder-Frage, die wir den Konfis immer stellen.
Wirklich?
Die können sich nämlich entscheiden, ob sie in Wildflecken getauft werden wollen oder am Südstrand. Ich bin ja in Hamburg-Horn in so einer 60er-Jahre-Kirche getauft worden. Ich liebe beides. Muss ich mich entscheiden? Südstrand.
Das Meer. Ja, guck, da kommen wir wieder zurück zum Meer.
Ja.
Tatsächlich, meine nächste Frage passt da hervorragend. Wie ist heute das Verhältnis der Heppenser und der Wilhelmshavener zum Meer vor ihrer Tür?
Guck, das passt ja. Wahnsinn, wie so gut dazu gemacht. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele dem Meer sehr verbunden sind. Ich bin da ja zugezogen, deshalb habe ich vielleicht nicht so das Originalgefühl dazu, aber es sind schon viele sehr auf unterschiedliche Weise verbunden. Also es gibt in Wilhelmshaven ja einfach ganz viel Zugezogene durch die Marine. Und die sind einfach durch die Marine ja schon, durch das zur See fahren, zumindest von Teilen der Familie, auf diese Weise dem Meer total verbunden. Dann ist Wilhelmshaven, wie der Name sagt, ein Hafen. Und jetzt durch den Jade-Weser-Port ja auch nochmal anders ein Hafen. Das hat wirtschaftlich eine Bedeutung, ist aber auch freizeitmäßig durchaus auch wichtig. Leute, die segeln, Leute, die sonst wie auf dem Wasser unterwegs sind. Es gibt ganz viele Schwimmer und Schwimmerinnen, die auch teils Ganzjahresschwimmer sind. Das finde ich immer richtig heftig. Genau, jetzt am Wochenende war Sailing Cup bei uns in Wilhelmshaven mit Regatten und so weiter. Da ist richtig was los am Strand, am Meer, bei der Einlaufparade, wo die großen Schiffe reinkommen. Aber da schwimmen auch Leute 3 Kilometer durchs Hafenbecken.
Wow, das muss man auch wollen.
Das muss man auch wollen. Am Samstagvormittag sind da 100 Leute durchs Hafenbecken geschwommen. Das ist so eine Kultveranstaltung. Dann nach, war Papierbootregatta, wo die mit Hingabe in Teams mit Kollegen und so Papierboote bauen und gucken, wer da durchs Hafenbecken fahren kann. Also es gibt da schon ganz schön viel Zuneigung. Ich glaube, es ist aber schon vielen auch bewusst, dass da auch Gefahren drin schlummern, so dieses die Gewalt des Meeres. Es gibt immer wieder Berichte, dass Leute ihre Autos falsch geparkt haben und bei den Fluten im Winter dann überschwemmt werden, so dass Einheimische wissen das eigentlich. Es gibt durchaus auch so ein Bewusstsein, da sind ja auch Nationalpark Wattenmeer, für so die Gefährdung des Meeres oder dass man das auch schützen muss und dass das ein seltenes Biotop auch ist, so dieses ganze Habitat da. Genau.
Schutz ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja eben schon gesagt, also Sturmfluten, da geht es jetzt nicht nur um die Weihnachtsflut von 1715 oder die Antoni-Flut von 15 noch was, sondern eigentlich jedes Jahr gibt es in irgendeiner Form Sturmfluten. Und also Klimawandel, das Thema Hochwasserschutz ist hochaktuell. Ist die Kirche in Heppens immer noch Schutzort für AnwohnerInnen? Nein, wahrscheinlich durch die Eindeichung gar nicht mehr.
Genau,
ne?
Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, tatsächlich, weil mich das interessiert hat. Die spielt als Schutzort für Hochwasserschutz keine Rolle mehr. Der Heppenser Deich, der aktuelle Deich, ist 8,40 Meter hoch. Ich sag mal, das ist wesentlich höher als die Kirchenburg da. Können wir nicht mithalten. So, ne? Das ist schon beeindruckend, wenn man sich das klar macht, wie hoch die Deiche inzwischen sind. Genau.
Und dann gibt es ja noch immer noch eine andere Dimension. Wenn solche Katastrophen passieren und die Naturkatastrophen passieren immer häufiger auch durch den Klimawandel. Und eine Frage, die natürlich dann aufkommt, gerade wenn es um Glauben geht, ist, wie konnte Gott das zulassen? Was würdest du als Pastorin darauf antworten?
Also ich habe gerade jetzt nochmal bewusst nachgelesen, wie das eigentlich damals war, erstmal vor 300 Jahren. Ist ja nicht so, dass die Menschen sich damals diese Frage nicht gestellt haben. Und die Antwort, die einzige Antwort, die die Kirchen weitgehend darauf gegeben haben, ist, dass das eine Strafe war. Das war tatsächlich, wurde gepredigt, Gott war zornig, ihr habt ihn nicht genug geehrt. Und das ist die Strafe. Und manchen Menschen mag das damals auch Halt gegeben haben, überhaupt eine Erklärung für das Schreckliche zu haben. Das ist ja, ne, so schlimm das klingt für uns. Das haben viele so hingenommen. Und es hat damals tatsächlich ganz lange Bußgottesdienste gegeben. Ne? Zuerst täglich und dann wöchentlich, fast 100 Jahre an manchen Orten, hat man Buße getan in der Kirche, weil man ja was Schreckliches getan haben musste. Und wenn man sich das so bewusst macht, die Menschen damals, die ihre Liebsten verloren hatten und denen dann noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, ihr seid schuld, ihr habt gesündigt und deshalb ist diese Flut über uns gekommen. Das war eine Antwort. Wie gesagt, manchen mag das helfen. Ein Teil der Antwort, den gibt es auch heute noch so. Ich kann damit nicht so ganz viel anfangen mit diesen. Also das ist mir fremd, tatsächlich dieser Gedanke, dass Gott das Leiden von Menschen will, um sie zu bestrafen. Eine andere Antwort zu geben, ist aber auch nicht leicht, denn ich glaube, es gibt keine Antwort, die das erklärt. Wir verstehen das große Ganze nicht. Wir können da widersprechen und sagen, das kann doch nicht sein. Ich kann nicht verstehen, warum Menschen sterben müssen, warum die leiden müssen. Das ist schwer auszuhalten, aber eine Antwort zu geben, das ist, glaube ich, auch nicht für uns möglich. Ich glaube, unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist, Raum zu schaffen für diese Fragen, die damit zusammenhängen und für die Emotionen, die damit zusammenhängen. Also dieses, ja, wie kann Gott das zulassen? Das ist ja was, da steckt eine Wut drin, finde ich zum einen. Also so was Zorniges und dass das auch sein darf und dass man das nicht irgendwie zur Seite bügeln muss, sondern sagen kann, ich bin wütend, bin auch wütend auf Gott. Dann steckt da ja ein Zweifel drin. Was ist das für ein Gott? Gibt es den überhaupt? Wenn sowas passiert, wie kann das sein? Also, dass dafür auf jeden Fall Raum sein muss in der Kirche. Und dann steckt da ja Klage drin. Also, und das ist mir bei unserem Gedenken vor 7 Jahren haben wir das 300-jährige, die Wiederkehr des Jahrestages groß begangen. Und da hat diese Klage eine ganz große Rolle gespielt. Also, warum? Das einfach, dieses Leid zu benennen und dafür Raum zu geben. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Pastorin und alle, die sich damit auseinandersetzen. Und ich fand das damals vor 7 Jahren ganz beeindruckend. Wir haben alle Namen in einem Gottesdienst gelesen aus den Kirchbüchern. Diese 128 Verstorbenen, die sind nicht alle identifiziert worden, die sind nicht alle namentlich benannt, aber in den Kirchbüchern steht dann noch ein unbekannter Körper, ein unbekanntes Kind und so weiter. Alle sind benannt, die sie gefunden haben. Und wir haben in dem Raum der Kirche die alle vorgelesen. Diese Namen waren da im Raum, das war sehr beeindruckend. Und die waren nochmal zusätzlich im Raum, weil ein Künstler, Janusz Didien, so ein Altarbild gestaltet hat, extra für dieses Gedenken. Und die Schriftzüge aus den Kirchbüchern kalligrafisch übertragen hat auf dieses Altarbuch, auf dieses Altarbild, so in so ganz dunklen Tönen. Und das hing da. Und diese Namen waren so ganz präsent im Raum. Und das ist für mich tatsächlich auch was mit meinem Glauben zu tun hat, dass die Namen, unsere Namen, das ist Taufe, ne, verbunden sind mit Gottes Namen und kein Name vergessen ist und Gott sie nicht verlassen hat, sondern in diesem Klagen, in diesem Leiden bei ihnen ist, da ist. So, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir sagen können als Christinnen und Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, der in der Tiefe ist, dass keiner dieser Namen im Nichts verheilt, sondern dass die gehört sind und dass Gott bei ihnen ist. Und Janusz Didien hat das ganz wunderbar umgesetzt auf diesem dunklen Altarbild. Da gibt es so Blattgold, das so von oben irgendwie so zwischen diesen Namen aufscheint. Und wir hängen das immer Weihnachten auf, dass auch das Dunkle da präsent ist, was in unserer Kirche sich mit Weihnachten verknüpft. Und wenn dann die Kerzen an sind, Heiligabend, dann blinkt dieses Blattgold so. Und das ist so ein bisschen so, als ob Gottes Gegenwart auch in diesem Dunklen spürbar ist. Und das ist für mich so ein Anfang einer Antwort, sage ich mal. Ne?
Das heißt, die 128 Menschen, die ihr Leben gelassen haben in Heppens am 24. Dezember 1717, sind jedes Jahr am 24. Dezember mit euch.
Ja, in gewisser Weise, ja, er hat nicht alle Namen geschrieben, aber zeichenhaft sind sie da, ne? Das, ja.
Im ersten Teil haben wir über den Schutzort Kirche vor allem mit Blick auf vergangene Zeiten gesprochen. Und als wir uns für diese Podcast-Folge vorbesprochen haben, hast du gesagt, dass Kirchen immer noch Schutzräume sind. Das fand ich ganz wichtig, weil das sind sie mit Sicherheit auf ganz vielfältige Weise. Aber bevor ich dir da jetzt irgendwas in den Mund lege, frage ich einfach, welche Arten von Schutz kann eine Kirche deiner Meinung nach heute gewähren?
Also ich habe tatsächlich in Heppens einmal das so ganz, ganz konkret und real erlebt, dass da eine Frau reingekommen ist und da saß und ich wollte die Kirche abschließen und die saß da und die war gerade von zu Hause weg, weil sie da Gewalt erlebt hat und das nicht mehr ausgehalten hat und gedacht hat, wo gehe ich jetzt hin? Und dann haben wir zusammen einen Kontakt zum Frauenhaus hergestellt und so weiter, aber das war für sie tatsächlich der erste Anlaufpunkt. Das fand ich sehr beeindruckend in dem Moment. Das war sicher außergewöhnlich, aber oft, wenn ich in die Kirche komme, abends, um abzuschließen, dann brennen da ganz viele Kerzen. Wir haben einen Kerzenbaum vorne und es gehen jeden Tag Menschen in diese Kirche rein, einfach so auf ihrem Weg oder bewusst oder wenn sie vom Friedhof kommen und zünden da eine Kerze an, erinnern sich vielleicht an ja, ihre Verstorbenen oder beten für Menschen, die sie lieb haben oder sagen Danke für was Schönes. Das kann man teilweise auch entnehmen, dem Buch, was daneben liegt, wo Menschen ihre Gedanken oder Gebete reinschreiben. Und ich glaube, das ist tatsächlich für viele Leute so ein Zufluchtsort, wo sie hinkommen können mit dem, was sie gerade beschäftigt, wo sie ihr Herz ausschütten können oder einfach auch einen Moment Stille suchen können. Die Kirche hat ganz dicke Mauern. Das hat natürlich was mit diesem Schutz vor den ganz greifbaren Sturmfluten zu tun. Aber diese dicken Mauern helfen auch in stürmischen Zeiten, die man sonst so erlebt, ganz persönlich oder jetzt auch in den Krisenzeiten, die so da sind. Das merken wir gerade, wenn ja in Zeiten, wo besondere Herausforderungen sind, dass Menschen dann kommen und besonders da Zuflucht suchen. Und ich merke das vor allem jeden Mittwochabend, da feiern wir Abendstille. Das ist ein meditatives Andachtsformat, eine halbe Stunde mit ganz viel stille Momenten. Und das finde ich immer beeindruckend, wie diese dicken Mauern uns dann Zuflucht geben und mitten in der Woche Leute einfach auftanken können und das als Schutzraum für ihre Seele auch erleben.
Ja, Stille ist auch nochmal echt so ein Stichwort, dem wir, glaube ich, also ich meine, ein Podcast ist ein Format, in dem wir reden, aber als Thema ist Stille, glaube ich, bei Kirche gut aufgehoben.
Das ist auf jeden Fall so. Wir sind da ganz beeindruckt von dieser Abendstille. Das ist so ein Corona-Format, was wir angefangen haben 2020 im Mai. Und seitdem gibt es die jede Woche, die Abendstille, mit wachsender Beteiligung. Da kommen mittwochs abends immer 30 Leute und mehr, die einfach diese Stille suchen.
Das ist wunderschön.
Ja.
Vielen Dank, dass du da all das mit uns geteilt hast. Wir kommen jetzt Richtung Ende unserer Folge und wir enden, oder wenn wir an diesem Punkt kommen, dann wird es immer leicht. Mhm. Da müssen wir uns jetzt einmal wieder dafür sammeln, weil wir waren jetzt ja an sehr ruhigen und tiefen Orten, was ich sehr, sehr schön fand. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Aber nichtsdestotrotz, Maike, auch dich möchte ich fragen, mit welchem Fun Fact oder Lifehack flexst du bei jeder Party?
Also ob ich es jetzt bei jeder Party einsetzen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe 2 Jahre in Frankreich gelebt, also nach dem Abi ein Jahr und im Studium dann auch noch mal ein Jahr. Dann habe ich aber einen Engländer geheiratet. Und deshalb kann ich ziemlich gut Französisch-Englisch übersetzen. Und das macht mir Spaß und manchmal ist es auch ganz nützlich.
Das klingt wirklich nach einem guten Partyflex. Und dann noch mit dem Party-Billardtisch. Ich sehe das ja, von meinem Auge. Ja. Das klingt gut. Wir haben heute über was Historisches gesprochen, was aber ganz eindeutig eine aktuelle Dimension hat. Denn wenn wir uns dann auch noch vor Augen führen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, möchte ich dich fragen, zum Abschluss unserer Folge, was würdest du dir wünschen im Hinblick auf unseren Umgang mit der Natur? Und was ist vielleicht auch dein Appell an unsere HörerInnen?
Also ich glaube tatsächlich, da würde ich nochmal an diese Figur von Albert Brahms erinnern, dass wir nämlich Verantwortung übernehmen. In der Schöpfung, für die Schöpfung. Der hat sich in dieser Katastrophe, ja, der war so erschüttert von der Weihnachtsflut auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er sich dann eingesetzt, um Menschen vor weiteren Katastrophen zu bewahren und hat diesen Deichbau weiterentwickelt. Und wir an der Küste spüren den Anstieg des Meeresspiegels ja ganz deutlich. In Deutschland, aber in anderen Küstenregionen der Welt natürlich noch viel heftiger. Dagegen kann man Deiche erhöhen, aber man sollte vor allem die Ursachen bekämpfen und alles dafür tun, dass der Klimawandel begrenzt wird. Und ich glaube, davon von Albert Brahms und anderen Menschen aus dieser Zeit zu lernen, die das, was sie hatten und was sie konnten, was sie wussten und ihre ganze Leidenschaft dafür eingesetzt haben, ja, anderen Menschen zu helfen, das kann uns nur inspirieren, würde ich sagen. Und da haben wir einen Auftrag.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst und uns erzählt hast von der Weihnachtsflut 1717. Liebe HörerInnen, wir hoffen natürlich, dass euch das auch gefallen hat und ihr wieder einschaltet, wenn eine neue Folge von Kreuz und Klang kommt. Wir verabschieden uns für heute von euch, wie immer mit einem Segen. Und ich habe dich, liebe Maike, gebeten, uns einen mitzubringen. Freue mich jetzt, den zu hören und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank von mir auch. Und geht gesegnet. Gott segne die Erde, auf der du jetzt stehst. Gott segne den Weg, auf dem du jetzt gehst. Gott segne das Ziel, für das du jetzt lebst. So segne dich der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.